Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen genutzt
wird. Ein Mensch braucht Bitcoin bisher.
Sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen.
Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasünder.
Steckt nun mal kein Wert dahinter. Das Ding kann jederzeit auf Null fallen.
Diese Sache gehört verboten.
Beinahe allerdings ignorieren dieses Problem komplett und reden sich die Welt schön.
Hallo und herzlich willkommen bei Plebs Taverne, dem Bitcoin-Stammtisch für toxische Bitcoin-Maximalisten und die, die es noch werden. Heute mit euren Stammgästen Kit,
Cercatrova
und Leo.
Moin Moin Jungs.
Hello.
Hallo.
Was geht?
Seid ihr fit von der Bleibe nach Hause gekommen.
Wieder fit, ja. Alles gut.
Ich bin so richtig plebmäßig nach Hause gekommen, wurde wieder per Anhalter mitgenommen und musste dann den letzten Weg dann noch ein bisschen trampen und mit Bahn und Bus fahren. Aber ich bin wieder zu Hause, ja. So, und bevor wir starten, Jack, hast du mal die Blockzeit?
Klar. Blockzeit 724485 und die Moskau Time beträgt 26.59 Uhr und die Lightning Capacity, muss ich kurz nachschauen, 3483 Bitcoins, die im Lightning-Netzwerk in öffentlichen Channels eingeschlossen sind.
Super, nice. Blockzeit geht ab, also das ist ja, Numbers go up, das ist gut. Und Moscow Time go down vielleicht oder nicht? Ist
ja, auch eben egal. Nicht. Die geht auch ab, aber scheißegal.
Ja, ist ja auch egal. Ja, keine Ahnung.
Ist also okay.
Das heißt ja, wir können ja mehr Sets für einen Euro staggen.
Genau.
Ist doch geil. Ja, wir haben uns hier heute getroffen in der Taverne auf dem Stammtisch. Und wir haben heute einen neuen Stammgast zu Gast. Und zwar der Leo Mattes ist heute hier. A.K.A. Pump up the hype oder wie war das? Pump it up.
Pump it up.
Genau, er ist derjenige, der euch mit Mucke versorgt und Leo, hi, grüß dich und ja, erzähl mal ein bisschen was über dich, falls die Leute dich nicht kennen.
Gerne, also dass man nach einer Folge schon Stammgast ist, ist mir auch ein bisschen neu.
Ja, bei uns sind alle Stammgäste. Genau.
In unseren Telegram-Gruppen ist auch jeder sofort Administrator, weil wir unterscheiden da nicht.
Okay, also nicht alle Flaps ganz unten, sondern alle Flaps ganz oben.
Wir sind alle Könige.
woher kennt man mich? Man kennt, wie du gesagt hast, vielleicht meine Pump It Up Playlist auf meiner Homepage, wo ich verschiedene Podcast-Ausschnitte oder auch Songs zusammenstelle. Oder über mein Buch Eine Revolution der Denkart, wo ich die österreichische Schule zusammenfasse, also die Praxeologie von Ludwig von Mises. Oder auch mein neuestes Projekt Fix Your Money, welches ja Anfang des Jahres online gegangen ist, wo man eben die Aktienkurse sowohl in Dollar als auch in Gold oder in Bitcoin sich darstellen lassen kann und so eine unterschiedliche Perspektive auf die Welt bekommen kann.
Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, von welcher Webseite da Leo spricht, die Webseite heißt leo-mattes.com und da hast du im Menü oben Pump It Up, da hast du alle die ganzen Tracks über Bitcoin, die ganzen Aussagen, die irgendwo getroffen wurden, die Leo cool fand und so ein bisschen zusammengebaut hat. Logischerweise auch in den Shownotes findet ihr die Links. Ich bin ja auch da vorhanden.
Ja,
vielen Dank, Leo. Ich hab's geschafft.
Du bist auf Fame jetzt. Und ich bin ja auch so stolz, dass ich hier so einen krassen Typen so mit mir habe hier, dass der Checker hier so berühmt ist und so auf so eine Seite geschafft hat. Da bin ich so stolz drüber.
Ja, aber Kit, du bist auch schon drauf.
Ja, seit neun bin ich jetzt auch drauf. Das ist auch stark, sehr stark. Also da habe ich mich auch gefreut. Ne? Jetzt habe ich es endlich geschafft.
Das ist so das Level. Wenn du irgendetwas erreichen möchtest in der Bitcoin Community, dann musst du es auf die Webseite von Leo schaffen, weil sonst nicht.
Sonst bist du nicht. Nein.
Also. Das fand ich auch so cool, als ihr das letztens schon gesagt habt. Ich war gerade unterwegs, die mussten mega lachen.
Wir bringen die Leute zum Lachen, wir bringen die Plebs in der Bahn und in öffentlichen Einrichtungen zum Lachen und in peinliche Situationen, während sie den Podcast hören.
Ja. Aber ich muss sagen, ich habe da gar nicht viel Arbeit mit und ich finde es auch mega, dass viele sich da so die Mühe machen und eben diese Songs erstellen und die meisten Ausschnitte, die kopiere ich auch meistens von irgendwelchen Twitter-Videos oder YouTube-Videos, also damit habe ich auch sehr wenig Arbeit und ist ja nicht, habe ich als Privileg, das irgendwie zusammenzustellen.
Ja, du nutzt da so den Netzwerkeffekt, ne?
Ja, ja.
Das ist sehr, 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 sehr
fällt, irgendwie fällt es dann auf meinen Namen zurück.
Ja, aber so ich finde das gut, dass, also auch so zum Beispiel für Plebs und für Leute, die jetzt gerade neu in den Space reinkommen so und ein bisschen, ja, so die aktuellen Sachen so mitbekommen, hast du ja da auch noch so Sachen, die auch ein bisschen älter sind, ne? Und wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, ne, dann bekommt man vielleicht auch ein bisschen Interesse, mehr zu erfahren, was ist denn damals immer so passiert, und dann bekommt man vielleicht auch so ein bisschen ein paar Insight, warum sind denn Sachen heute so, oder warum benennen wir Sachen heute so, wie sie sind und so. Das ist schon cool. Also ich klicke mich da manchmal durch und höre mir diese alten Sachen an, und das ist schon geil. Also
ja, allgemein, auch weiter so. Es ist einfach geil, dass du alles so gesammelt an einem Ort hast, weil jedes Mal, wenn du irgendwie auf einer Bitcoin-Party bist und ein bisschen Bitcoin-Mucke brauchst, dann ist immer die Frage, was ist jetzt die Playlist? Und dann kommt immer, ja, geh auf die Webseite von Leo.
DJ Leo.
DJ Leo, hast du alles zusammen.
Ja, ich hatte schon überlegt, ob ich das irgendwie auf einer Seite mache, wo jetzt das nicht mit meinem Namen verbunden wird, aber dann war es irgendwie so, ja, okay, alle kennen schon meine Seite. Dann wäre es genau. Voll die Verwirrung, wenn wieder jeder auf eine andere Seite müsste. Und das hat bei mir angefangen. Ich fand diese Rants von American Hoddle so cool, als er in seinem Auto saß, ganz vorne, dann immer so 1-2 Minuten die Sau rausgelassen hat. Und das hatte ich dann angefangen zu speichern und mir immer gegeben. Und dann waren es irgendwann halt so 10, 20 Ausschnitte, und dann musste ich die einfach irgendwann raushauen.
Nice.
Sehr geil.
Wir haben uns ja auf der Zitadelle auch getroffen. Du bist ja mit mir mitgefahren, und da habe ich gesehen oder erfahren, dass du auch einen sehr großer Meme-Ordner hast. Wann wird der veröffentlicht?
Eine Frage habe ich da, aber ist der größer als der von Gigi?
Das ist eine Frage.
Das glaube ich mir nicht.
Nee, ist er tatsächlich nicht, wenn das stimmt, was Gigi gezeigt hat in dem Vortrag. Aber meiner wächst auf jeden Fall stark, und ich habe mir aber auch, weil du das gerade ansprichst, ich hatte ja auf der Fahrt, wir waren ja ewig im Bus, wir haben ja diesen Memes-Ordner durchgeschaut, und im Nachhinein habe ich mich so gefragt, so Memes sind eigentlich voll intime Sache eigentlich, weil es ja Gedanken auch speichern, die man selbst gar nicht formulieren kann, sondern nur so extrem Informationen komprimieren, und ich glaube, verschlüsselt eure Memes-Ordner. Auf jeden Fall.
Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht, weil wenn jemand meinen Meme-Ordner durchschauen würde, dann weiß er, wie ich denke oder was ich für Meinungen habe zu gewissen Themen.
Da also, wenn du keine Scat-Memes irgendwie hast, ist alles okay, finde ich. Nein, alles ist doch legit. Ja, aber du hast recht, ne? Das ist ja irgendwo mit Memes. Man transportiert irgendwo seine eigenen Gedanken, Emotionen vielleicht sogar, und da kann man vieles rauslesen. Ne? Ich versuche immer so die Memes, die ich teile, immer so doppeldeutig oder mehrdeutig zu posten, und dann kann sich jeder seinen eigenen Teil denken. Das finde ich irgendwie ein bisschen angenehmer. Dann hast du immer noch so ein bisschen deine Privacy bewahrt.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Du hast recht, ja. Ich hab da auch noch nicht so drüber nachgedacht, aber ja, du hast auf jeden Fall... Da kommt was.
Also wenn ihr auf einem Date seid oder so, dann fragt nach dem Meme-Ordner und dann direkt die Person kennengelernt.
Dann weißt du direkt. Das erinnert mich aber direkt an dieses eine Meme, weißt du, dieses, wo man mit dem Mädchen nach Hause geht und sieht, ah nee, da ist so ein Bild von irgendwas, was man nicht geil findet, von Vitalik Buterin,
Ether oder so. Ja, genau.
Und dann gehst du halt wieder so, ne? Dann lässt die Alte stehen.
Und wenn sie dich dann mit Riesenaugen anschaut bei diesem Date und fragt, was ist ein Meme-Ordner, dann kannst du gleich aufstehen und wieder gehen, weil dann hat das keinen
wieder
Sinn.
Gehen.
Genau,
genau.
Wenn du Bitcoin-Memes hast, dann sowieso, dann würde ich sie gleich heiraten.
Ja, das hat mich aber auch immer verwundert, auf den Meetups, wo ich bin, frage ich ja auch immer so, ja, habt ihr Meme-Ordner und so, und die wenigsten Leute haben Meme-Ordner, also keine Ahnung, ob ich da einer der wenigen bin, die seine, die Memes abspeichern.
Ja, aber mein ganzes Handy ist Meme-Ordner
eigentlich. Bei mir auch, ja. Aber es gibt anscheinend Leute, die speichern das nicht.
Also ich hatte lange auch keinen Meme-Ordner, aber seit neuem, weil du kommst immer wieder über so ein Thema und dann fällt dir so ein Meme ein, wo du gleich posten könntest. Und wenn du dann einfach das ganze Twitter durchsuchen musst, bis du dieses Meme findest, das ist so mühsam. Und deshalb habe ich auch begonnen, so diese Memes abzuspeichern und so meine eigene Sammlung, die jetzt auch immer am Wachsen ist, aufzubauen.
Ja, also ich muss auch sagen, so mit Kumpels oder so, die auch schon jetzt im Space sind, wenn wir uns treffen, wir lachen halt über Memes. Wir diskutieren nicht über irgendeine Serie oder so, sondern wir zeigen uns halt Memes.
Ja, das ist so geil. Ja, bei Memes ich bekomme das auch so von No-Coiner-Kollegen. Die schicken mir ja auch teilweise Memes so aus anderen Bereichen und so, ne? Aber das hat so voll die das hat die ganze Welt erreicht, ne? Sogar in den Mainstream-Medien irgendwie kommen Memes vor oder irgendwelche, was war das mit Ukraine? Wenn du neben Russland lebst, bekommst du Kopfschmerzen mit diesen roten
Zungen. Ja, mit diesem roten Kopf.
So, living next to Russia war so komplett rot an der Kopf. So. Und da merkst du einfach so, das geht voll ab, so gerade auf Twitter. Ne? Und
ja, also die Absurdität, was heutzutage alles abgeht, das verbreitet sich, glaube ich, in alle Bubbles gerade. Ja. Und das kann man eigentlich gar nicht mehr verpassen, dass hier nur noch die öffentliche Meinung rumspinnt.
Das ist so, ja. Du hast ja nicht nur ein Meme-Ordner, sondern du hast ja auch ein Buch geschrieben. Eine Revolution der Meme-Karten.
Das ist nicht so wichtig. Guck lieber meine Memes an.
Das ist sehr, sehr bescheiden. Ansonsten möchte mal jeder sein Buch bewerben, kauft es, Amazon-Link, dies, das, bla, bla. Weil Leo so, nee, geht lieber auf meine Memes. Gib mir da lieber ein Like oder so.
Ich wollte nicht. Jetzt das Gespräch ein bisschen zurückführen auf eine seriösere Ebene, aber keine Chance.
Nee, aber das Buch kommt jetzt auf jeden Fall, ja. Also Memes haben wir jetzt abgehakt, gut. Nee, das Buch, ich habe mir das leider noch nicht geholt oder ich habe es mir noch nicht, hab's noch nicht gelesen. Muss ich auf jeden Fall mal machen, steht auf meiner Liste. Aber was geht's da so einmal so oberflächlich? Willst du da mal was drüber sagen?
Es geht um die Praxeologie, also um die Logik des Handelns und zwar um diese Gesetzmäßigkeiten, die man eben feststellen kann, weil die österreichische Schule hat ja eine andere Methode als die herkömmlichen Wirtschaftswissenschaften. Das heißt, sie verwendet nicht den Empirismus, sondern den Apriorismus beziehungsweise den Rationalismus, um eben auf logische Erkenntnisse zu kommen durchs Nachdenken. Und so kommt dann eben eine eigene Zins-, Geld-, Kapital- und Konjunkturtheorie zustande. Und die fasse ich eben in, ich glaube, es sind 30 kleine Kapitel zusammen, jeweils mit Beispielen und möglichst einfach erklärt, dass eben die Menschen einen einfachen Einstieg in die österreichische Schule bekommen. Und Bitcoin spielt gar nicht so eine große Rolle, weil da war ich selbst noch nicht im Bitcoin-Rabbit-Hole. Aber die Funktion und die Eigenschaften von gutem Geld, die werden natürlich benannt.
Ja, verkaufst du dieses Buch auch direkt gegen Satoshi zum Beispiel oder nur über den Verlag?
Das läuft über Amazon. Das heißt, da musste ich damals einfach die Word-Datei und das Cover hochladen und die machen alles, also Drucken, Versand und Abrechnung. Mhm. Aber ich habe als Autor habe ich ja auch eine Kiste mit Büchern rumliegen. Das heißt, wenn jemand mich privat kennt oder so bei Meetup, dann kann er die auch über Sätze werben. Aber generell ist es eigentlich more convenient, also angenehmer für mich, sage ich mal, wenn die Leute das auf Amazon bestellen, dann muss ich es auch nicht immer rumtragen und so.
Alles klar. Ja, aber außerdem, wenn das Fiat dann privat, weißt du so, in Bitcoin hält, ist doch viel besser als im Unternehmen. Da kriegen ja viele schon irgendwie Schwierigkeiten teilweise. Und ich glaube, bei Büchern ist das sowieso ein bisschen schwierig noch, ne? Wenn du jetzt nicht die, wer weiß, keine Ahnung, jetzt jede 3 Monate neues Buch raushaust oder so, dann das wird schwierig, das mit der ganzen Administration dahinter. Aber gut, wir wollen es dir nicht übel nehmen, auch wenn hier Set Standard ist, aber gut. dafür bist du ja sonst auch viel noch weiter engagiert. Hast ja hier nochmal eine Seite, die jetzt auch sozusagen an dem Thema anknüpft. Du beschreibst ja in deinem Buch die österreichische Schule und gutes Geld. Und hier geht es nochmal fix your money. fixyourmoney.space. Und willst du darüber auch mal kurz was erklären oder wollen wir die Leute einfach sagen, geht da drauf und liest das? Also ich habe es mir durchgelesen, also es lohnt sich auf jeden Fall, ist mega nice.
Danke auf jeden Fall schon mal. Was war die Idee? Die Idee ist, dass wir uns auf die Recheneinheit fokussieren, weil Geld ist ja immer auch Recheneinheit und über einen Dreisatz können wir alles in allem ausdrücken. Also wir können ja alles in Euro preisen, alles in Franken oder in Bitcoin ausdrücken oder sogar alles in Gummibärchen, wenn wir lustig sind. Und da ist halt die Frage, okay, was ist überhaupt die Recheneinheit, die sinnvoll ist? Und wie verändert sich unsere Welt sich dadurch, unsere Perspektive? Und diesen Dreisatz wollen wir eben da aufzeigen. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, eben die Aktien und die Währungen in verschiedenen Einheiten zu denominieren und haben das eben mit einer Storyline, also zuerst die Währung, dann die Aktien, dann der Währungswettbewerb, also die Unterscheidung, ob Gold oder Bitcoin und am Ende noch die Auswirkungen auf Privatpersonen, Unternehmen und die Gesellschaft generell. Einfach kurz zusammengefasst, um hier einen Einstieg zu geben. Ich glaube, wenn man das durchliest, dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten, kann ein bisschen rumspielen. Ist hoffentlich eine Einsteigerseite, die schön geteilt wird, die man gerne mal verweisen kann. Und das war so die Idee. Und Fix Your Money vielleicht noch zu dem Begriff. Die Recheneinheit unterscheidet sich aus meiner Sicht von den anderen zwei Funktionen des Geldes, also der Sparfunktion, also Wertspeicherfunktion und der und dem Tauschmittel, weil eben die Recheneinheit, das ist unsere Idee, also wie wir die Welt betrachten, und das andere zeigt sich durch unser Handeln. Also was wir sparen oder was wir tauschen, zeigt sich durch unser Handeln, und deswegen auch Fix Your Money, weil das eben in uns drin passiert, und ich glaube, in jedem Mensch wird es früher oder später passieren. Und jetzt möchte Kit was darauf sagen.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, also man ist ja im Prinzip, also ich habe das irgendwo gehört, und im Prinzip dieses Store of Value, was wir so immer sagen, ist ja eigentlich auch nur ein Handel, also ein Tauschgeschäft, also weil du verschiebst einfach den Tausch in einer, also da geht es halt nochmal um die Zeit, es halt geht halt, wie lange in die Zukunft verschiebst du den Handel, ne? Weil auch wenn du jetzt irgendwie nur kurzzeitig, also jetzt dein Gehalt bekommst und das auch gleich wieder auf den Kopf haust, hast es ja auch trotzdem in die Zukunft verschoben, so. Und mit dieser Recheneinheit, da fand ich das ganz interessant. Du sprichst da einen Punkt an, mit Meter und Liter und solche Geschichten. Was hat das damit zu tun?
Ja, in den Naturwissenschaften haben wir 7 Basiseinheiten, soweit ich das weiß. Also Meter, Kilogramm, Sekunde, ich glaube Lumen, Lichtstärke und noch in Elektrizität ein paar Einheiten. Und die sind alle an eine Naturkonstante geknüpft, also an ein Elektron oder an irgendwelche Schwingungen. Genau weiß ich es jetzt auswendig gar nicht. Aber eben an eine Konstante, ja. Sodass die Konstanten eben unabhängig von der Regierung sind, weil die einfach national, weltweit, global so definiert sind. Und wenn wir Preise messen, dann ist es ja auch eine Messung. Und da ist eben die Parallele, dass eben, wenn wir diese Messgröße für Preise festsetzen, dann können wir es eben jetzt auch an eine Konstante knüpfen, an eine Naturkonstante sozusagen. Und das ist eben die absolut knappe Geldmenge von Bitcoin.
Woher nimmst du eigentlich die Daten von der Webseite? Ist ja nicht nur der Bitcoin-Preis, sondern sind viele Informationen. Werden die in Echtzeit ausgewertet?
Nee, wir haben eine API. Da ziehen wir uns einmal am Tag die Daten, um die eben dann aktuell zu haben. Und dann haben wir eine eigene Datenbank aufgebaut, damit der Abruf schneller funktioniert. Und wir haben nicht so viele API-Zugriffe. Das heißt, wir greifen dann auf unsere Datenbank zu.
Aber du sagst die ganze Zeit, wir. Machst du das nicht alleine?
Nee, das mache ich nicht alleine. Ich habe noch den Nils im Boot.
Ja, dann musst du doch mal erwähnen.
Das müssen wir auf jeden Fall. Der ist aus der OWL-Gruppe, ist da sehr engagiert. Und der blüht da richtig auf. Also der ist auch eine große Unterstützung, weil er ist der Informatiker. Ich habe die Layout-Sachen und die Inhalte und die Idee eingebracht, aber ohne ihn wäre ich da aufgeschmissen.
Ja, Plebs together strong, siehst du? Zeigt sich mal wieder, Teamwork ist Dreamwork, oder?
Ja, man muss zu zweit sein, wie im guten Podcast, oder?
Genau, wie bei uns im Podcast. Oder? Oder, mein Schweizer. Nee, da stimme ich dir total zu. Also ich glaube, so viel Müll, wie ich laber, da würde gar keiner zuhören, wenn das Jacker nicht manchmal hier wieder ausbügeln würde. So mit so ein paar fachmännischen Fragen, so. Ich schweife da manchmal ab. Nee, also Props gehen raus auf jeden Fall auch an Nils aus der OWL-Gruppe. Vielleicht kennt ihn ja den einen oder anderen. Der ist ja bestimmt auch aktiv auf Twitter vielleicht. Wir können ihn ja auch sein Twitter-Handle mal mit verlinken.
Ich weiß gar nicht, ob er es will, weil auf unserer Seite wollte er es gar nicht.
Ach so, dann lieber nicht. Nee, vielleicht ist das ein Shitcoiner, nicht, dass er da irgendwie so Shitcoins promotet.
Nee, das ist er nicht. Er ist auf Twitter stiller Mitleser.
Ah, okay, gut.
Aber beim OWL stammt, da kann man ihn kennenlernen.
Ja, gut. Ja, auf jeden Fall geile Sache. Nee, und auf der Seite geht es ja Fix Your Money. Wir Bitcoiner sind ja, obwohl, ja, wir haben ja gar keine Bitcoin, aber wir sind ja wegen der Technologie hier. Und wir sagen, Bitcoin ist so die Evolution vom Geld. Also früher war es ja Gold, war ja gutes Geld. Jetzt ist es Bitcoin für uns. Und wie kommen wir darauf? Was sind so die Punkte, warum Bitcoin besser ist als Euro, Dollar? Was passiert da eigentlich? Also wir sagen immer, okay, wir nehmen jetzt Bitcoin und hin und her, aber warum machen wir das? Du hast ja auch auf deiner Seite du sagst ja, man kann seine Währung, sein Geld eigentlich selber wählen und wir wählen ja Bitcoin. Und warum machen wir das? Was passiert parallel dazu? Könnt ihr da ein paar Punkte nennen? Habt ihr da Ideen?
Also wir wählen natürlich eine Rechnereinheit, von der wir uns Vorteile erhoffen. Und das ist bei Bitcoin eben zum einen die absolute Knappheit. Und der Vorteil ist eben, dass wir die Menge verifizieren können. Also es gibt nichts auf der Welt, glaube ich, wo wir die Menge so verifizieren können wie bei Bitcoin. Und das ist eben einzigartig und darauf können wir, sag ich mal, vertrauen, dass es in der Zukunft noch so ist. Und deswegen macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, aus dieser Hinsicht Bitcoin zu wählen. Andere Sachen sind natürlich jetzt noch die Zensurresistenz, was natürlich das dem Individuum ermöglicht, mit jedem anderen Individuum in Kooperation und Tausch zu treten, was natürlich auch kein anderes physisches Medium oder digitales Medium bieten kann.
Ja, du hast auch auf einmal auch so die ganze Welt miteinander verknüpft, ne? Also früher konnte ja nicht mal jeder mitspielen im Game und jetzt hast du einfach die Möglichkeit, dass jeder mitmacht auch, ne?
Ich glaube,
alles offen für jeden.
Ja, die Auswirkungen haben wir, glaube ich, noch gar nicht richtig erkannt, dass jetzt noch viel, viel mehr Milliarden Menschen an der Arbeitsteilung und Kooperation und somit Marktwirtschaft teilnehmen können, weil die bisher einfach ausgeschlossen waren.
Ja, sehe ich auch so. Was wolltest du sagen gerade, Chuck?
Etwa das Gleiche. Also es ist die Frage ist immer, warum Bitcoin? Und da hast du sehr viele verschiedene, Argumente dafür, warum, Kit, kaufst du Bitcoin und oder würdest du Bitcoin kaufen, wenn du das machen würdest? Du machst es ja nicht, aus Offset-Gründen.
Aber wenn ich es mache, ich mache es ja ab und zu und dann gehe ich segeln. Ich mache das ja leidenschaftlich gern und dann verliere ich die Keys immer dort.
Genau. Ja. Also du brauchst ja gewisse Incentives. Du brauchst ein Versprechen, dass das ein rares Gut ist, dass das nicht von einer zentralen Instanz einfach neu erschaffen werden kann. Wir können schon sagen, zum Beispiel Kugelschreiber. Du kannst alles in Kugelschreiber denominieren. Ein Laptop kostet so und so viele Kugelschreiber. Die Frage ist auch da, wer kauft mir das dann wieder ab? Also wer möchte das wieder? Was gibt es da für eine Knappheit? Wenn da plötzlich sehr viel Ansturm ist in dieses Asset, wie schwierig ist es, neue davon zu produzieren? Also wenn sehr viele plötzlich Kugelschreiber haben wollen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sehr viele neue Firmen plötzlich geben wird, die Kugelschreiber herstellen. Ja, klar. Und bei Bitcoin ist das einfach nicht möglich. Und die Frage ist auch noch, kannst du den globalen Markt und die aktuelle Menge an umlaufenden Kugelschreiber selber bei dir zu Hause verifizieren? Das kannst du nicht. Bei Bitcoin kannst du das. Und zwar global, in dieser Sekunde. Und du findest immer wieder jemanden, der diese Bitcoins dir auch wieder abkauft, gegen ein anderes Gut, wenn du das so möchtest.
Also es ist liquide und es ist eigentlich, ja, es ist, nee, na klar, ich kenne ja die Vorzüge, ne? Und was sagt ihr jetzt zu dem Punkt, dass irgendwie, es gibt ja viele Number Go Up Leute im Space und auf Twitter und überall und da freuen sie sich natürlich immer so, dass das Bitcoin im Preis steigt. So, und ich frage mich immer so, steigt Bitcoin im Preis oder was steigt hier gerade? Das geht ja, es soll ja irgendwo die Kaufkraft irgendwo zeigen, aber wenn Euros und Dollars irgendwie ständig neu gedruckt werden, was sagst du, Chaka?
Genau das ist wunderbar auf fixyourmoney.space bei Leo Mattes seinerseits dargestellt, weil du kannst alle diese Diagramme, die er hat, da kannst du umstellen auf Bitcoin. Da kannst du, ich mache mal jetzt ein Beispiel. Nehmen wir, sag mir eine Aktie, Kit. Eine bekannte Aktie. Zum Beispiel McDonald's haben wir hier.
McDonald's.
Da in US-Dollar geht es von links nach rechts oben von, was ist das, $120 2017 bis auf 2022 etwa 250 US-Dollar.
Numbers gab.
Numbers gab. Wenn du es jetzt aber in Bitcoin denominierst, Numbers hast du der gleiche Zeitraum 0,14 Bitcoin im Februar 2017 und im Februar 2022 0,00 irgendetwas. Es ist so knapp an der Null dran, dass ich es nicht mal auf der Skala lesen kann. Also da siehst du, gegen Bitcoin ausgerechnet geht alles runter gegen Null. Und jetzt ist die Frage, von welcher Seite vom Berg schaust du oder bewertest du etwas?
Ja, das ist ja genau das mit der Deflation, ne? Du hast ein, ne, wir können ja, wir sagen ja so, wir sind bei Bitcoin, also ich zumindest, weil Bitcoin ein knappes Gut ist und ich weiß, das Versprechen 21 Millionen wird immer eingehalten. So. Dann hast du auf der anderen Seite, hast du eigentlich einen Markt, der sich ständig weiterentwickelt, mit Innovationen in der Technologie, wir können immer irgendwie besser alles produzieren, höhere Qualitäten, das kennen vielleicht viele bei dem Beispiel mit den Handys. Ne, da gibt's ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, da merkt man das noch. Aber ansonsten geht ja aber alles, wird ja alles irgendwie teurer trotzdem, obwohl wir, ne, auf N-Fiat gesehen, wird immer trotzdem alles teurer. Wieso wäre das bei Bitcoin anders? Wieso haben wir bei Bitcoin eine Deflation? Leo? Wie kommt das? Ist Bitcoin eigentlich, weil Bitcoin ist ja konstant.
Genau, Bitcoin ist preiselastisch. Das heißt, überall, wo eine Nachfrage besteht, wird auch irgendwann das Angebot erstellt werden, also es wird produziert werden und es wird auch mehr produziert werden, wenn noch mehr Nachfrage besteht. Und bei Bitcoin ist es eben nicht so. Bitcoin ist preiselastisch. Also auch je mehr es nachgefragt ist, desto konstanter die Menge, kann man fast sagen.
Also, aber wenn ich jetzt mehr Bitcoin haben möchte und es ist konstant, dann muss ich, also wenn ich was verkaufen möchte, und dann muss ich eigentlich besser oder mehr oder günstiger die Sachen anbieten.
Also da musst du natürlich unterscheiden zwischen mehr Bitcoins neu erstellen oder mehr Bitcoins kaufen.
Ich möchte so ein bisschen in den umlaufenden System. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Zukunft und wir gehen jetzt mal davon aus, wir nominieren jetzt alles in Bitcoin. Und die Technologie, wie sie halt jetzt bis heute auch mal weiter voranschreitet, weil wir haben ja die Möglichkeiten über Internet oder auch früher, vor 600 Jahren hat man einen Buchdruck erfunden, das war ja schon ein Riesensprung. Man konnte Wissen aufzeichnen sozusagen und man konnte da so anknüpfen. So ist überhaupt eigentlich erst die Wissenschaft richtig möglich, weil du nimmst was an, schreibst es auf und jemand anderes kommt und sagt, nein, das ist vollkommener Schwachsinn, das ist nämlich so und so. Und so entwickelt sich das dann immer weiter. Also es sind immer Fragen über Fragen, die immer mehr dazukommen eigentlich. Und übers Internet haben wir jetzt die Möglichkeit, diese ganzen Informationen in Lichtgeschwindigkeit zu übertragen. Und da entwickelt sich ja einiges. So. Jetzt kann ich im Prinzip ja sagen, wenn die Geldmenge konstant bleibt, dann muss ich auf der anderen Seite, wenn ich immer bessere Qualitäten oder immer besser oder produktiver bin, müssten die Produkte ja immer günstiger werden.
Genau.
Ne, was wir jetzt nicht sehen, weil der Money Printer halt nicht aufhört zu drucken.
Ja, genau. Also selbst wenn die sagen, wir wollen Preisstabilität und die Preise bleiben konstant, dann findet trotzdem eine Umverteilung statt, weil die Preise eigentlich günstiger werden würden. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, 5% Inflation ist, glaube ich, diese Woche rausgekommen. und es gibt trotzdem Produktivitätssteigerungen, dann ist die Inflation eigentlich nicht 5%, sondern auch noch das, was die Preise normalerweise sinken würden, also vielleicht 7-8% sogar. Und das wird alles umverteilt gerade. Das heißt, der normale Arbeiter, der normale Mensch, der jetzt nicht die ganzen Assets besitzt, der belohnt sich sozusagen nicht selbst durch seine Arbeit und seine Erfindungen, die er mit einbringt, und kann auch nicht von dieser gesamten Produktivitätssteigerung profitieren, weil eben die Preise künstlich hochgezogen werden.
Was denkst du, wie lange geht das noch gut?
Das ist die 21 Millionen Bitcoin-Frage, ist das.
Ja, ich glaube, das kann niemand beantworten, aber unsere Einstellung ist, glaube ich, dass jeder von heute auf morgen umsteigen kann, weil er eben durch den Dreisatz in eine andere Weltsicht kommen kann. Das sagt ja auch der Dennis so schön, die Hyper-Bitcoinisierung mache ich mit mir selbst aus.
Ja, wenn man,
ja, genau. Definitiv.
Und deswegen ist mir eigentlich auch egal, wann das System scheitert, weil für mich ist es in der Theorie schon gescheitert und praktisch funktioniert es nicht und deswegen wechsle ich, ich steige heute schon aus, ja.
Ja, ja, das ist ja auch also, unser Thema, so, ne?
Genau, also die Frage, wie lange das Fiat-Geldsystem noch funktioniert, ist für mich komplett irrelevant, weil es funktioniert nicht zu meinen Gunsten und deswegen habe ich kein Interesse daran. So.
Ja, genau. Also es gibt schon viele, die sind schon also komplett auf Bitcoin. Also die werden sogar in Bitcoin bezahlt und da gibt es überhaupt gar kein Fiat. Die müssen schauen, wie sie aus ihrem Bitcoin mal Fiat machen, um ihre Miete zu bezahlen oder so. Und also deswegen, das muss jeder für sich selber ausmachen, wenn einer schon jetzt komplett alles in Bitcoin hält oder nur das Nötigste in Fiat bezahlt, dann ist das eigentlich auch schon Hyper-Bitcoinisierung in meinen Augen.
Ja, also ich bin echt gespannt, was passiert, weil ich glaube, viele sehen halt Bitcoin als Art Gold, als Art Wertspeicher, aber rechnen trotzdem, wenn sie jetzt ein Auto kaufen oder eine andere größere Investition machen, wie eben vielleicht eine Wohnung, rechnen sie trotzdem noch mit dem Kredit, der eben in Fiat denominiert ist. Und ich glaube, wenn mal die Wirtschaftlichkeitsrechnungen in Bitcoin gemacht werden, dann entstehen ihnen ganz andere Opportunitätskosten, weil die auf einmal sehen, hoppla, es macht gar keinen Sinn hier, was zu investieren, wenn ich viel mehr haben würde, wenn ich alles in Bitcoin mache und dann gar nichts tue. Und ich glaube, das ist auch so was die Zentralbanken unbedingt vermeiden wollen, dass das irgendwie erkannt wird, weil dann würden ja sofort alle Investitionen gestoppt werden, es würden viel weniger Arbeitskräfte dadurch angestellt werden und alle würden sparen und sozusagen den Konsum bzw. die Investitionen hinausschieben oder nicht machen. Und wobei jeder, der eben den Dreisatz kann, für den ist es heute schon klar, dass er das machen sollte.
Ja, die Wirtschaft wird eigentlich global dann rundgefahren. Aber das ist auch aus meiner Sicht auch gut, weil wir aktuell auf einer solchen aufgepumpten Wirtschaft leben, immer mehr, immer schneller, wo dann einfach gewisse Sachen einfach nicht mehr Sinn machen und auch so Umweltgedanke. Ich meine, jeder Kredit, der ausgegeben wird, da hängen natürlich diverse Menschenressourcen wie aber auch naturelle Ressourcen dahinter, die verbraucht werden.
Ja, also die Opportunitätskosten werden ja überhaupt nicht sichtbar heutzutage durch den Nullzins. Und das ist das, was auch viele vergessen. Der Zins ist ja nicht auf Null, sondern der Zins ist nur für den Euro oder nur für den Dollar auf Null. Aber sobald wir in Bitcoin rechnen, haben wir ja wieder einen Zins, weil es keine Leute gibt, keine Bitcoiner gibt, die für null Zinsen den Bitcoin hergeben, weil es eben im Menschlichen ist, dass man nichts gratis hergibt, weil man eben eine Zeitpräferenz hat. Und diese Idee, dass der Zins heute auf Null ist, der ist falsch. Der gilt nur, wenn man die Welt in Fiat betrachtet.
Ja, genau. Und das ist auch so gerade mit dem Zins, das ist so ein bisschen auf der Seite natürlich auch damit angesprochen, aber dieser Punkt mit den Krediten zum Beispiel, das könntest du vielleicht noch mit reinbringen. Was das noch für jeden Einzelnen hinten in deinem Fazit, was sowas, wo ich krieg die Frage so oft, ne, wie macht man das mit Krediten später, wenn das Geld ständig mehr wert wird? Weil das kennen die Leute gar nicht, ne? Also die denken immer so, es wird immer alles immer einfacher, dann später zurückzuzahlen. Aber wir hätten ja hier genau das Gegenteil. Wir hätten ja hier wir hätten es immer schwieriger, das Geld zurückzuzahlen und der Zins wäre, wie du sagst, definitiv höher als jetzt in Fiat gemessen. Da wären wir, wo wären wir da? Bei 200% im Jahr?
Ja. Ich meine, ich habe das schon mal gehört, ich weiß nicht mehr bei wem im Podcast, aber der hat das gesagt, dass eben, wenn Bitcoin 150% im Jahr macht, seit 10 Jahren, dann ist der Marktzins, also der Zins, der auf dem freien Markt eben bei Bitcoin entsteht, eben 150%. Und das ist eben schon krass. Und dann welche Investitionen würden sich noch rechnen, wenn man mit einem Zins von 150% rechnen würde?
Ja, da müsste es eigentlich die normale Performance, die Bitcoin hinlegt, outperformen oder so ein Produkt entwerfen, das mehr als 150% an Rendite, an, ja, wie soll ich sagen, an gesellschaftlicher Relevanz hat, um überhaupt Bitcoins für eine Investition bekommen zu können.
Das schaffen die doch jetzt noch nicht mal, obwohl durch diese lockere Geldpolitik die Assets steigen wie bescheuert. Ja, wir haben ja, ich meine, der Wert, was in so einer Aktie steckt, ist ja noch nicht mal das, was es wirklich wert ist. Also das ist ja jetzt wirklich nur so hoch gestiegen, weil wir so günstig Geld bekommen haben von den Banken. Ne? Und die meisten haben das dann einfach in irgendwelche Assets gesteckt. Ne? In Deutschland merkt man das ja, wie die Immobilienpreise gestiegen sind.
Ja, aber Kit, die Aktie macht doch Dividende 2%. Ja? Das ist doch Arbeit. Das Unternehmen macht doch eine Wertschöpfung. Doch
wie heißt das? Intrinsischen Wert.
Du hast vorher nicht zugehört. Für 150% haben wir bei Bitcoin gesprochen. Jetzt kommst du mit 2%. Was
ist denn das? Hallo, aber dafür hast du eine Sicherheit. Ja, du hast ein Stück von einem Unternehmen. Kannst dann hingehen, kannst dir ein paar Stühle holen dann von dem Unternehmen.
Ja, aber das Argument kommt immer. Das Argument kommt immer, dass man ja in was investiert, was Cashflow abwirft. Aber wenn selbst die Aktie mit dem Cashflow die Bitcoin underperformt, dann ist es trotzdem ein schlechtes Investment.
Ja.
Also das ist bei den Immobilien auch so. Ja, du musst eine Immobilie haben, weil dann hast du Cashflow, du hast doch laufende Mieteinnahmen. So, ja, aber wenn es trotzdem nicht reicht, um Bitcoin auszuperformen, ist halt.
Ja, und dann hast du
nicht gut.
Und dann hast du natürlich auch, ich meine, sagen wir mal, Immobilien ist so das beste Beispiel. Die sind immobil. Das ist so das größte Negative an Immobilien, glaube ich. Wenn ein Staat, ne, eine Regierung oder so dir Geld wegnehmen möchte oder gerade jetzt so in diesen Zeiten wie heute, wir haben jetzt so, die Preise sind so krass gestiegen und jetzt sind so viele Leute in Immobilien reingegangen und haben sich jetzt teure Häuser für 500.000 geholt, die vielleicht nur 100.000 oder so kosten würde. Und und dann steigen zum Beispiel jetzt die Zinsen oder das passiert irgendwas anderes. Und dann sagt die Bank, ja, schieß mal ein bisschen Geld nach, weil das reicht jetzt nicht mehr. Wir haben dir jetzt 110% finanziert und jetzt wollen wir jetzt wieder was haben, weil das ist jetzt total im Preis gesunken. Die Nachfrage nach Immobilien ist gesunken. Ist ja da logische Schlussfolgerung. Und dann stehst du da wie ein Idiot. Und bei Aktien ist ja dann nochmal das Problem, du bist immer angewiesen auf diesen Broker oder diese Plattform, wo du die Dinger kaufst. Und wenn sowas wie in Kanada kommt, dann frieren sie dir wahrscheinlich ja deine ganzen Aktien ein und dein Geld und alles. Also die Regierung kann da alles veranlassen, wenn sie möchten und dir das alles wegnehmen. Ne?
Ja, also bei Aktien bin ich skeptischer, je länger ich darüber nachdenke, weil letztendlich hat der Eigentümer, der Aktionär, ja gar keine, der kann es ja gar nicht einbringen in das tägliche Geschäft. Ja? Also alle, die da arbeiten, haften ja nicht in ihrem täglichen Dasein. Also auch ein Manager, der mag noch so gute Intentionen haben, er handelt einfach anders, wenn er nicht für seine Entscheidungen wirklich haftet, dadurch, dass er einen Anteil an einem Unternehmen hat. Was eben dann ein Unterschied ist, wenn ich in eine Aktie investiere, als wenn ich mich selbst. Also nochmal, für mich als Aktionär habe ich ja dann damit nur Nachteile, wenn ich in jemanden investiere, der nicht dann wirklich haftet. Außerdem denkt er vielleicht kurzfristig, weil er aufsteigen will, weil er die Firma verlassen will, vielleicht kriegt er eine Abfindung, was weiß ich was, vielleicht ist er bald in Rente. Dann hat er auch da ganz andere Anreize. Und hinzu kommt außerdem, dass ein Aktienunternehmen ist ja eigentlich schon fast Planwirtschaft, weil es gibt extrem viele Regularien, Prozesse und die Ressourcenzuteilung funktioniert nicht dynamisch nach Angebot und Nachfrage, sondern innerhalb der Organisation wird die Budgetplanung von oben nach unten gemacht. Und das ist wieder sowas, dass ich sage, okay, dass die Unternehmen so groß sind heutzutage, hängt auch mit dem Fiat-Geld zusammen, weil sie sich eben die Ressourcen zukaufen können, weil sie günstig Kredit bekommen. Und das ist wieder aus meiner Sicht eine höchst fragile Sache. Und ich bin der Meinung, wenn diese Kreditgeldschöpfung wegfällt, dann klappen auch diese hochverschuldeten Unternehmen dann auch zusammen, weil sie eben dann nicht mehr so agil sind. Und deswegen aus meiner Sicht diese ganze Zentralisierung, ja, also viele Unternehmen kaufen ja auch einfach die Wettbewerber auf heutzutage oder auch kaufen die eigenen Aktien auf, weil sie so günstig Geld bekommen. Und aus meiner Sicht sind eben Aktien und auch letztendlich auch ETFs extrem fragil und nur begünstigt, weil eben das Geld so günstig ist.
Ja, genau das, was du eigentlich im privaten Leben hast. Die Reichen werden immer wie reicher und die Ärmeren werden immer wie ärmer. Das hast du genau auf Geschäftsebene genau gleich. Die größeren Firmen werden immer wie größer, kaufen immer wie mehr dazu und irgendeinmal sind sie dann too big to fail. Und wenn sie dann trotzdem Scheiße bauen, dann bekommen sie halt diese Hilfe und die können nicht Konkurs gehen. Und vielleicht noch zur Immobilie vorher. Stell dir mal vor, du hättest jetzt ein wunderschönes Haus an der Grenze Ukraine zu Russland. Ja, das kannst du nicht einfach so wegnehmen. Oder ein Haus in Österreich. Und jetzt möchtest du wegen gewissen Bestimmungen dort das Land verlassen, aber du hast die Immobilie da. Also du bist gezwungen, diese zu verkaufen. Du kannst sie nicht einfach mitnehmen.
Ja, das ist ganz, 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 ganz schwierig. Also, und du hast ja auch so eine emotionale Bindung noch dazu, ne? Wir willst dann einfach so auch weggehen. Ist auch so schwierig.
Genau.
Ja.
Ja, allgemein.
Wobei irgendwann möchte ich, glaube ich, schon auch mal ein Haus. Aber unter den aktuellen Umständen, nicht. Wenn ich mir die Politik anschaue und die Geldpolitik, dann macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn.
Vielleicht einfach ein bisschen warten noch, weil das kann ja nicht immer so weitergehen. Wir haben immer Zyklen. Und ja, ich gucke immer so meinem Freundeskreis, viele haben gerade erst gekauft und planen sogar teilweise sogar noch zu kaufen, wo ich mir denke, so krass. Und ich versuche immer mit denen zu reden, aber die sind wirklich zu krass in diesem Fiat-Ding, ne? Und das ist halt, ja, teilweise arbeiten die dann auch noch für den Staat. Und irgendwie so Beamte oder so, die halt Geld kriegen und nicht belangt werden, genauso wie diese Leute in so großen Unternehmen, nicht mit ihrem eigenen Geld irgendwie zocken, sondern die Regierung kann im Prinzip auch machen, was sie will. Da ist auch keiner, der sagt, ja, du bist produktiv oder du nicht oder das macht jetzt Sinn oder nicht. Das kontrolliert gar keiner. Wir sehen im Prinzip genau das Gegenteil. Es funktioniert gar nichts, weil alles irgendwie, ja, Die begünstigen sich selber, ne? Also Leute, die da irgendwie nah am Moneyprinter sitzen, das Geld günstig bekommen, die stecken das dann in Assets, in Vermögenswerte, die steigen dann gleichzeitig im Preis, du profitierst davon und andere, die keine Vermögenswerte haben, die müssen einfach die ganze Zeit höhere Preise beim Einkaufen zahlen oder bei der Miete und können sich dann heute auch keine Eigentumswohnung mehr oder ein Haus, geschweige ein Haus, also nicht mal eine Eigentumswohnung können sich die Leute teilweise mehr leisten. Und das ist schon echt traurig.
Ja, das ist halt auch der Nachteil oder das Problem am System, dass man ohne Kredit eigentlich nicht weit kommt, weil ohne Kredit rennen einem die Vermögenspreise und die Assetpreise davon. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, da trotzdem mitzuhalten und deswegen spielen ja auch so viele mit und nehmen dann eben den Hauskredit auf, auch wenn er noch so wirtschaftlich nicht sinnvoll erscheint. Weil wenn du es nicht machst, wie willst du denn dann zu einem Haus kommen?
Ja, nee, das ist ja auch so, ne? Und es ist ja auch dann die einfachste Möglichkeit, weil geh mal jetzt als 0815 Otto Normalverbraucher zur Bank und sag mal, ja, ich möchte jetzt so und so viel und ich möchte das in Aktien oder so. Das ist, ich glaube, da musst du einen ordentlichen Cashflow haben und ein paar Sicherheiten schon, auf ein paar Aktien und ein paar Sachen schon haben. Ansonsten funktioniert das nicht. Und das Einfachste ist halt für die Leute, ist halt so eine Immobilie, weil die halt immobil ist, die kannst du halt nicht mitnehmen. Und die kann man dir halt dann immer noch wegnehmen, wenn du dann den Margin Call verkackst. Und dann sagen sie, ja, okay, dann verkaufst du halt dein Haus. So, dann geht's vielleicht sogar in die Zwangsversteigerung. Und ja, mal gucken. Und in Amerika hatten wir ja das ganze Spiel, oder? 2008, das war ja genau das. Dann haben sie den Zins ein bisschen angehoben, ne, einen flexiblen Zins, und dann ging alles in die Hose und die Leute, die wohnen immer noch, bis heute noch in ihren Autos, obwohl sie 2-3 Jobs haben. Ne? Chaka.
Ja, ich habe noch eine Frage an Leo, vielleicht mal zurückzukommen auf Fix Your Money auf die Webseite. Rechnest du selber schon in Bitcoin oder in Satoshis, wenn du zum Beispiel einkaufen gehst oder wenn du dir etwas kaufen möchtest?
Also wenn ich einkaufen gehe, nicht, weil ich auch sehr sparsam einkaufen gehe. Aber wenn ich jetzt mein Vermögen betrachte, dann schon.
Wenn du jetzt
also die Sachen, die langfristig wichtig sind, da rechne ich schon in Bitcoin.
Also zum Beispiel, du möchtest ein Auto kaufen, dann machst du dir Gedanken, wie viel kostet das Auto in Bitcoin?
Nee.
Im Monatsverkauf.
Ah, ja, genau. Ich würde mir überlegen, wie viel kostet es in Bitcoin? Mhm. Und dann wahrscheinlich, also ich habe kein Auto, deswegen bisher kam ich immer zu der Entscheidung, es macht keinen Sinn, ein Auto zu kaufen, weil überleg mal, wie viel Bitcoin das sind. Mhm. Also man verzögert halt seine Investitionen und seinen Konsum auch.
Ja, in die Zukunft.
Ja, ja auch, also das ist,
dann machst, dann
das ist eigentlich das die ist Auswirkung. Frage, ja. Ja, das ist eigentlich die Auswirkung, die bei mir ist, dass ich eben mehr spare und deswegen kommen gar nicht so viele Tauschvorgänge zustande, bei denen ich jetzt in Bitcoin rechnen müsste.
Mhm. Wie ist es bei dir, Kit? Gehst du in den Supermarkt und schaust dir eine Gurke an und denkst, 5000 Satoshi, seid ihr eigentlich bescheuert?
Was? Also ich bin ja froh, dass ich dieses ganze Chaos nicht mitbekomme. Ich habe eine tolle Frau, die geht immer einkaufen, weil die weiß, erstmal trage ich meine Maske nicht richtig, komme dann immer in Konfrontation mit Leuten da. Und auch so, ich bin da nicht so oft in Supermärkten. Eigentlich bei Essen, da schaue ich jetzt nicht so genau, aber natürlich, man nimmt jetzt nicht extra die teuren Produkte, weil das jetzt gerade in der Werbung war oder so, aber auf das, was man braucht, seine Bedürfnisse will man ja schon stellen. Ja, also das ja. Aber man geht natürlich sparsamer um mit seinem Geld, das definitiv. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel ich denke, das ist bei euch wahrscheinlich auch so, wenn ihr jetzt sagt, okay, wie zum Beispiel bei einem Auto, dass man sagt, okay, brauche ich jetzt ein Auto oder könnte ich jetzt das Gleiche jetzt auch vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Also ich habe nur Autos für die Arbeit, also das und damit fahre, und wenn ich privat fahre, dann fahre ich mit der Bahn und ich nehme am liebsten die Bahn, so, das finde ich am coolsten. Und man vergleicht dann irgendwo immer zwei Optionen auch miteinander. Und dann guckt man, was macht mehr Sinn und wo spart man vielleicht noch was ein.
Ja, ja, also, gibt
dann noch andere Trade-offs vielleicht auch noch dabei.
Ja, ich glaube, ich muss mir so ein Budget festlegen, was ich auch wirklich für konsumieren darf, weil sonst komme ich immer zu dem Schluss, ich spare noch, aber das ist ja dann auch irgendwie das Falsche, wenn man jetzt nur in der Zukunft lebt und ja, das hier und jetzt komplett vergisst. Deswegen, ich glaube, das Schlauste ist, wenn man sagt, okay, das Budget, das muss rausgehauen werden, auch wenn es ökonomisch vielleicht extrem viel wert sein könnte in der Zukunft.
Das komplette Gegenteil da, was du jetzt angesprochen hast, sondern nur sparen, das ist ja auch nicht gut, weil ich sage immer, es bringt dir nichts, wenn du der Reichste auf dem Friedhof bist. Entschuldigung. Muss ja auch irgendwie leben. Und die Frage ist, für was gibst du deine Sets her? Und klar weißt du vielleicht, wenn du jetzt etwas kaufst, dass es in Zukunft du vielleicht die ganze Firma davon kaufen könntest mit dem, was du heute in Bitcoin da hergibst. Aber schlussendlich, du musst ja auch leben. Du möchtest dir die Freiheit nehmen, um das zu tun, was dir Bock macht.
Nein, Checker. Ja. Wir haben diese Deflationsspirale. Wir werden alle von diesem schwarzen Loch verschlungen. Wir werden alle in leeren Räumen wohnen, am besten in Höhlen. Also wenn es noch irgendwo Höhlen gibt, sag Bescheid, ich zieh da ein. Wir werden auf der Straße leben. Also es wird komplett so, die ganze Wirtschaft wird zusammenbrechen. Also es wird keine Arbeiter mehr geben dann.
Ja, das wäre auch so ein geiler Comedy-Sketch, oder? Wenn man das so spielen würde und dann: Nein, ich möchte die Gurke nicht kaufen, weil sie ist morgen noch günstiger. Und dann
geht weg.
Und dann verhungern alle. Nein, ja, ich darf nicht essen.
Da gibt es auch so ein Experiment von diesen Ratten, oder was war das? Von den Hamstern, die, weil sie da diese ganze Zeit irgendwie einen Orgasmus bekommen haben, irgendwie, dann haben sie vergessen zu essen oder so. Wie war das? Und dann sind sie gestorben. Bei diesem Experiment. Nicht, dass wir das bei uns auch passiert, dass wir vor lauter Stecken irgendwie nicht mehr essen und dann einfach alle sterben.
Ja, das ist halt auch so eine Sucht irgendwann, gell? Wenn man nur noch stackt.
Ja, ich erinnere mich so ein Meme von Gigi. Immer wenn ich stacke, bekomme ich eine Erektion.
Wo sind wir hier gelandet?
Ich weiß es auch vor, selber nicht.
Jemand ist jetzt im Podcast eingeschlafen, wacht jetzt auf und es ist immer noch im Hintergrund am Laufen und dann hört er irgendwelche Ratten, Orgasmus
was?
Und
Stacken. Die Leute schlafen, die Leute schlafen noch nicht bei uns ein. Spinnst du oder was?
Nein, darauf erstmal ein Schnaps, no Kölner Tears.
Ja, genau.
Cheers, Jungs.
Cheers. Klack, klack. Nee, ernsthaft. Hier gibt es doch keine politisch inkorrekten Sachen. Alles korrekt. Nee, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Wir müssen mal eine Brücke schlagen irgendwie. Gut, wir haben jetzt also, ich will nochmal auf diese Deflationsgeschichte nochmal. Ich will nochmal zurück auf diese Deflation und auf in Verbindung mit der Technologie. Also wir haben gemerkt, wir haben jetzt hier ein Geld, was konstant ist. Und im Prinzip ständig die Kaufkraft eigentlich erhöht. Und auf der anderen Seite gibt es eine Deflation. Es wird alles günstiger, wenn du von der anderen Seite siehst. Und da haben wir ja, der Grund ist ja die Technologie im Prinzip, die immer besser wird. Und was könnt ihr euch da so vorstellen, was da noch in Zukunft kommt? Was da noch alles möglich wäre? Wenn du jetzt auf einer Seite so ein endliches, also wirklich so ein limitiertes Gut hast, wirklich was keiner verändern kann und auf der anderen Seite eine Wirtschaft, die durch jetzt so ein neues Zeitalter der Technologien so richtig eigentlich produktiv sein kann und wo dann auch Ressourcen vielleicht auch, ja nicht vielleicht, sondern sogar gerechter verteilt werden oder und was könnt ihr euch da vorstellen, was in Zukunft kommt, wenn das immer weitergeht?
Sehr gute Überleitung zu meinem Blog. Weil ich hatte mal meinen Blog angefangen, wo es darum ging, okay, was ist überhaupt das Ziel von Wohlstand und wo könnte das alles hinführen? Und da habe ich eben gesagt, okay, was ist, wenn die Produktivität maximal ist, also unendlich? Also dann wäre sozusagen alles sofort verfügbar. Ja, ich zitiere mal hier von meinem Blog, dann wären die neuen Dimensionen des Wohlstands, habe ich das damals definiert, eben erfüllt. Und die Utopie würde dann sagen, dass jedes Produkt, jede Menge, jede Qualität zu jedem Zeitpunkt mit der richtigen Information am richtigen Ort, mit den richtigen Kosten, also Kosten null, und die richtigen Menschen wären auch sofort verfügbar und eben die richtigen Emotionen sogar, habe ich hier aufgeschrieben gehabt, dass halt alles sozusagen sofort kostenlos verfügbar wäre und sofort jedes Bedürfnis erfüllt werden könnte, so in der Utopie, sage ich mal, ja. Natürlich wäre es aus physikalischen Gründen nicht möglich, aber die Prozesse würden sich der physikalischen, diesem Maximum annähern. Und es gibt ein interessantes Buch, das heißt die Null-Grenzkosten-Gesellschaft von Jeremy Rifkin, der eben sagt, dass wir gerade extrem viele Technologien haben, die extrem viel automatisieren und somit auch extrem günstig machen, weil eben eine zusätzliche Einheit nahezu nichts mehr kostet. Also die Grenzkosten sind ja die Kosten für eine zusätzliche Einheit und Null-Grenzkosten wären dann eben eine zusätzliche Einheit kostet nichts mehr. Das sehen wir zum Beispiel bei unserem Smartphone. Ein zusätzlicher Anruf kostet uns eigentlich nichts mehr. Ob wir jetzt 5 Leute anrufen oder 6 Leute mit unserem Smartphone, ist egal. Oder genauso beim Fotoapparat, ob wir jetzt 10 Fotos machen oder 11 Fotos, ist egal. Das 11. Foto kostet uns nichts mehr. Und dahingehend glaube ich deswegen durch die Automatisierung und weitere Digitalisierung hier immer mehr in Prozesse kommen, wo wir nur noch die Infrastruktur aufstellen müssen und instand halten müssen, aber das Bedienen der Infrastruktur, also das Versenden von Geld oder das Machen eines Fotos, kostet dann eben nichts mehr. Es kostet nur noch die Aufrechterhaltung der Hardware.
Ja, oder zum Beispiel du schreibst etwas oder du produzierst so einen Track, hast es in einmal produziert und jedes Mal, wenn er gekopiert wird im Internet, gerade so digitale Medien oder so, das ist genau das Gleiche. Also du hast es einmal produziert, das sind deine Kosten. Und danach hast du keine Kosten, keine weiteren Kosten, weil du kannst unendlich kopieren. Und das ist ja das Geile, so wenn man jetzt, was sagst du, Leo, wenn du jetzt mal so guckst, so technologiemäßig, was wir da am Start haben momentan, was denkst du, was sich noch weiterentwickeln wird, was auch noch vielleicht noch weiter so im Alltag, naja, später bei uns auftauchen wird? Was denkst du da, was da interessant wäre?
Also ich glaube, dass das Energienetz noch extrem krass sich ändern wird, auch hin zu mehr Dezentralisierung und Antifragilität und Resilienz, dass eben jeder das auch, so wie du jetzt zum Beispiel deine Musik heutzutage machen kannst, kann auch jeder dann vielleicht seine Energie erzeugen und dass es auch so eine Art Prosument, heißt es, gibt. Also jeder kann konsumieren und produzieren. Und dass sich eben hier das Energienetz auch dahingehend verändert, dass eben es nicht mehr zentrale Erzeuger gibt, sondern viel mehr dezentrale Erzeuger und hier auch viel mehr Regelkreise stattfinden und die, und ja, die Erzeugung eben auch dezentral ist und sowie der Verbrauch. Und ich glaube, das wird auch mit Bitcoin, mit dem Internet, mit den freien Privatstädten wird einfach zu einer extremen Dezentralisierung führen von, ja, von letztendlich fast allen oder allen Institutionen.
Du sagst Energie, also denkst du so an Sachen wie Solar, was, dass jeder irgendwie Solar bei sich zu Hause auf dem Dach hat und sich dann selber versorgt oder vielleicht auch mit Wasserkraft oder keine Ahnung, wenn er einen kleinen Bach hinterm Haus hat und so?
Also ich glaube nicht, dass man es schafft, in Europa sich komplett selbst zu versorgen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Kosten für eine Photovoltaikanlage noch weiter sinken oder die für einen Energiespeicher noch weiter sinken, die fallen ja jetzt schon exponentiell, auch wenn man sie in Euro misst. Also in Bitcoin fallen die ja noch viel schneller dann. Und genau das nutzt ja zum Beispiel Tesla aus, dass da der Fortschritt so krass ist, dass eben diese ganzen Basistechnologien, die sie verwenden, extrem schnell viel günstiger werden, sodass sie eben eine hohe Marge haben,
ja. Ja, du sagst schon ganz richtig, Basistechnologie. Das würde ja dann auch noch gleich auch nochmal weitergehen, ne? Wenn du jetzt Energie günstig produzieren kannst, musst du dir mal vorstellen, was das bedeutet. Also nicht nur die Produkte, die wir heute haben, würden dann günstiger werden, weil ich glaube, Energie ist so der, der größte Kostenfaktor beim Produkt. Du musst dir mal überlegen, wie viele Industrien nicht möglich sind, weil die Stromkosten zu hoch sind. Die dann auch wieder Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel wäre mit der Entsalzung vom Meerwasser, dass dafür braucht man irgendwie viel Energie, was dann einfach nur in Hitze umgewandelt wird und da ist der Strom einfach so zu schade für und da produziert man eigentlich Scheiße lieber in China und verkauft uns das, weil bei uns ist Inflation, anstatt vielleicht so ein Problem anzugehen. Und wenn Strom irgendwie nichts mehr kostet oder vielleicht fast gar nichts mehr kostet, dann wären ja auch sowas möglich. Und was dann schon wieder geopolitisch abgehen würde, das können wir uns gar nicht schon wieder vorstellen. Also wenn man sich anguckt, wie viele Flüchtlinge ihre Länder, also wie viele Leute ihre Länder verlassen als Flüchtlinge, weil sie einfach da irgendwie nichts zu essen oder nichts zu trinken haben und ihre Felder nicht bewirtschaften können, obwohl sie vielleicht am Meer gleich sind oder so, ne? Und ja, das würde einfach vielleicht auch, also könnte man sich vorstellen, dass das dann auch stoppen würde. Und das sind nur so ganz wenig, man kann sich immer nur so ganz wenig vorstellen, was da eigentlich möglich wäre. Dafür hat man einfach zu wenig Ahnung, was wirklich alles abgeht in unserer Technologie.
Ja, ich glaube gerade diese Basistechnologien, Solar, Internet, Bitcoin, 3D-Druck, letztens habe ich auch was gelesen, dass man Milch letztendlich auch im Labor herstellen kann, aber nicht dadurch. Also man bildet sozusagen die Kuh nach, man holt die Enzyme aus der Kuh und wenn das auch wieder dezentral hergestellt werden kann, dann kann man alles überall machen sozusagen, ja. Und das können wir uns, glaube ich, noch gar nicht alles vorstellen, was dieser Wandel in den Basistechnologien jetzt die nächsten Jahre alles bewirkt, weil wir, wenn wir in die Vergangenheit schauen, was der Buchdruck, was die Dampfmaschine, was jetzt die Glühbirne bewirkt hat, dann haben sich eben alle Geschäftsmodelle und auch letztendlich auch extrem viele Organisationsformen immer wieder komplett radikal verändert und ich glaube, das steht uns jetzt auch die nächsten 50 Jahre bevor.
Ja, das wird ja, wenn du sagst, mal es wird alles dezentraler, ne? Auch wo du sagst, 3D-Druck, da schiele ich ja auch immer mit einem Auge drauf. Ich hab jetzt keinen zu Hause oder so und ich spiele da jetzt noch nicht mit rum, aber ich habe auch schon so die Vision oder erhoffe es mir so eigentlich, ne, geheim. Weil, also, dass in diese Richtung geht, dass man sich dann Sachen einfach selber druckt zu Hause. Gerade so Sachen, die man schon hat. Wenn da mal so ein kleines Ding kaputt geht, so ein kleines Teil oder so daran, dann druckt man sich das einfach nach. das Wissen könnte man ja Open Source im Internet für jeden frei zugänglich machen. Und dann hätte man da auch sozusagen fast gar keine Kosten. So. Und wenn der Strom dazu noch günstig, also fast null wäre, und die Materialien werden ja auch aus Energie irgendwo gemacht, das geht auch alles gegen null. So, dann bastelt sich da jeder selber die Sachen zusammen. Und dann sind auch solche Sachen wie Monopol oder so, ne? Das so große Amazon, eBay und so, wo man sich Sachen irgendwie kauft. Das wird ja dann auch eigentlich mehr oder weniger abgelöst dadurch, ne? Also diese ganzen zentralen Institutionen, wo wir sowieso immer keinen Bock drauf haben, so die haben ja eigentlich dann gar nichts mehr zu melden.
Na, auf jeden Fall müssen die sich einen Wettbewerb stellen, ne? Der kommt immer, weil sobald der Mensch ein Problem sieht, wird sie Wettbewerb entstehen.
Ja, es geht immer, ja klar, natürlich, ne? Aber wie schnell kann sich ein Individuum anpassen und wie schnell kann sich ein großer Konzern anpassen? Das ist, glaube ich, dann die Frage. So, wer kann sich schneller umstellen? Und ich glaube, ich hoffe, dass da jedes Individuum frühzeitig das erkennt und da die Umstellung für sich macht und vielleicht heute schon Hyper-Bitcoinization hat.
Ich glaube,
Wettbewerb ist ja auch gut.
Ja, ist ja auch gut.
Ich glaube auch jetzt hinsichtlich der Organisationsform, ich glaube, alleine kommst du auch nicht weit. Ja, deswegen hast du ja die Familie oder den Mittelstand, aber zu groß ist eben auch schlecht.
Das sind freiwillige Zusammenschlüsse. Also das sind Gemeinschaften und so Communities, so, die sich zusammenschließen, aber viele Sachen hast du ja halt kein, du hast ja gesagt, du hast eine Aktie vielleicht von Facebook, Amazon oder was auch immer, aber du kennst die Leute ja da noch nicht mal. Du kennst vielleicht ihren Namen und ihr Profil bei, wie heißt das hier mit
LinkedIn
und das war's so. Und wenn sie mal Scheiße bauen, hört man was von denen in den Medien. Aber sonst hast du doch da nichts und du hast auch keine Entscheidungen darauf, also du hast keine Macht, zu entscheiden, wer da jetzt genau sitzt und die Entscheidung trifft in diesem Unternehmen. Also da könnte der Hausmeister einen Vorschlag bringen und wenn der mehrstimmig angenommen wird, dann wird das gemacht, ob das Sinn macht oder nicht. Das ist sowieso für uns vielleicht gar nicht so, also was für den einen rational ist, ist für dich irrational.
Ja. Also ich glaube, es geht wieder mehr in die Richtung, dass man in Sachen investiert und Sachen tut, die man eben selbst beeinflussen kann und dass man auch wenn wir global vernetzt sind, dass man eben mehr guckt, okay, was kann ich in meinem direkten Umkreis beeinflussen?
Das siehst du perfekt auch an diesen 21 Meetups. Da wird ja auch eine riesen Dezentralität plötzlich mit drei Ländern und trotzdem machst du da mit, wo du vielleicht lokalmäßig nahe bist, wo du etwas mit einbringen kannst, aber trotzdem bist du halt einer von ganz vielen davon. Aber es funktioniert perfekt.
Just another pleb. Yeah. Ja, das ist ein extrem spannendes Thema. Ich hab das Buch von Jeff Booth, schon das Buch von Jeff Booth. Yo, gleich einen Reim rausgehauen. Der Preis der Zukunft, das hatte ich so ein bisschen auch noch im Hinterkopf die ganze Zeit, aber auch jetzt während unserem Gespräch. Also das sind manchmal so Gedanken, die ich auch hatte, immer früher, so bevor ich bei Bitcoin war, so warum wird immer alles teurer, obwohl wir eigentlich immer schlauer werden eigentlich und nicht dümmer und so und besser, die Sachen besser machen können. Und das ist einfach so ein inflationäres System, das habe ich damals gar nicht so durchschaut, was da alles eigentlich für einen Rattenschwanz noch hinterhängt, was das verursacht. Das ist mir erst später alles klar geworden. Und was denkt, noch so eine Frage vielleicht, bevor wir Schluss machen, ich glaube, wir sind schon wieder über eine Stunde, aber also eine Frage, so, was denkt ihr, warum haben wir überhaupt dieses inflationäre System bis heute? Warum hat das überhaupt so funktioniert? Es kann ja nicht sein, dass irgendwie von heute auf morgen sagen die Leute, ja, gut, machen wir so. Das ist ja irgendwo, vielleicht gab es da ja mal Vorteile auch durch. Oder für gewisse Leute gibt es ja immer noch Vorteile. Aber ich meine, vielleicht war es ja mal früher mal gerechter aufgeteilt oder so. Habt ihr da irgendwie eine Meinung zu?
Ich glaube, du hast es fast schon selber beantwortet. Und zwar das mit den Vorteilen. Wieso machst du etwas, wenn du selber Wieso druckst du Geld, wenn du selber an der Druckerpresse bist und das steuern kannst und weißt, ich werde derjenige sein, der entscheidet, wem ich etwas gebe und wem nicht? Und das hängt dann sehr viel auch mit Macht zusammen. Natürlich muss nicht unbedingt so sein, dass diese Incentives dahinter sind, aber es kann auch nur sein, dass du wirklich ein Incentive hast, du möchtest jetzt jemandem helfen, aber halt durch die Bildung, die wir aktuell genießen, die Auswirkung von neu geschöpftem Geld und Inflation, sprich einfach ja, von allen nehmen und wenigen zuspielen in Form von dann Kreditvergabe etc., dass du da gute Absichten hattest, aber einfach nicht durch deine Bildung die Auswirkungen total mitbekommen hast und dann indirekt halt etwas trotzdem nicht Gutes tust.
Ja, sehe ich auch so. Die Anreize der Macht sind das eine, die Unwissenheit der Menschen das andere. Und was halt hinzukommt, ist, dass kurzfristiges Handeln incentiviert wird und langfristiges genau. Handeln wird nicht incentiviert. Und letztendlich als Einzelner muss man ja schon fast mitspielen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass der Ausstieg bisher ohne Bitcoin auch extrem schwer war.
Ja, stell dir mal vor, es kommt ein Politiker und sagt, so, jetzt gibt es kein Geld mehr. Alle Unternehmen, die jetzt auf Geld angewiesen sind, die bekommen gar nichts mehr. Die Arbeitsplätze gehen verloren. Der wird niemals wiedergewählt von der Bevölkerung, obwohl das eigentlich die beste Entscheidung wäre, die er machen könnte, auf lange Sicht, aber auf kurze Sicht halt nicht.
Da fragt man sich, ob das vielleicht nicht so auch gewollt ist, dass ein Politiker dann nur seine 4 Jahre absitzt im Parlament. Vielleicht will man dann auch nicht die Folgen von dem Handeln dann mitbekommen. Dann ist man lieber schon außer Schusslinie.
Das ist eine andere Frage. Aber zum Glück haben wir ja eine Alternative und können selber entscheiden, ob wir da noch mitmachen möchten bei diesem System oder eben nicht.
Und Ich verstehe die Anreize der Macht, der Politiker, der Zentralbanken und ich verstehe auch, dass das im Bildungssystem nicht gelehrt wird. Aber was ich nicht richtig verstehe, ist, warum das aus meinem Freundes- und Verwandtschaftskreis niemand bisher durchschaut hat. Wisst ihr, ich meine, weil das sind ja eigentlich noch die zentralen Einheiten. Die haben Kinder, wollen denen vielleicht was mitgeben oder sie gehen ja auch den Bund der Ehe ein, also das Ja-Wort und das Ja zu dezentralen Einheiten, das ist ja eigentlich schon da. Aber warum wird es dann im Bereich von Geld nicht erkannt und nicht weitergegeben? Wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei mir umschaue, dann weiß es die Generation meiner Eltern und Tanten nicht und meine Großeltern auch nicht. Und dann frage ich mich, okay, wo wird denn das Wissen in den Familien weitergegeben? Und so ist es vielleicht bei euch oder bei den Zuhörern auch.
Dito gleich bei mir. Ja.
Was glauben die Menschen, geben sie ihren Kindern mit? Und deswegen, das finde ich voll schwierig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, in meiner Verwandtschaft hat bisher sich noch niemand gefragt, was Geld eigentlich ist.
Ja, das ist.
Und das finde ich eigentlich so krass, wie so eine komplette, so ein kompletter Stammbaum überleben kann, wenn er sich nie fragt, was Geld ist.
Ja, es ist mehr so ein Tabuthema, ne? Also man redet da ungern drüber, ne? Über Geld hat man halt einfach nur, sagt man dann. Also
irgendwie oder man hat einfach schlichtweg keine Ahnung. Das ja. sieht man ja auch an den Umfragen auf dem 21 YouTube-Channel.
Ja,
was
genau.
da zusammenkommt, das ist fast Geld ist erschreckend.
Brauche ich, um Sachen zu kaufen. Also ja, die meisten machen sich da gar keine Gedanken. Vielleicht, weil sie es nicht müssen. Entweder haben sie vielleicht kein Geld, weil es gibt ja auch viele junge Leute, die sind dann noch bei den Eltern oder so, die machen sich dann überhaupt gar keinen Gedanken erstmal um Geld. Dann später, man geht dann schnell in diesen Alltag, diesen 9-to-5 und man ärgert sich dann einfach nur noch abends und man kann ja sich auch gar nicht mehr irgendwie die Zeit nehmen, jetzt sich mal Alternativen sich anzuschauen oder so oder überhaupt mal jetzt mal ein Buch zu nehmen und zu gucken, was ist überhaupt Geld?
Ja, das ja, und bei einigen kann man es halt einfach nicht übel nehmen, weil, sorry Kid, hattest du in deiner Bildung, die du genossen hast, irgendetwas davon gelernt, was du heute als Bitcoiner in diesen wenigen Jahren gelernt hast?
Ich habe eine Sache gelernt, also die ich jetzt wieder so, also die ist mir wieder so über den Weg gelaufen ist sozusagen, was ich so von klein auf in meinem Kopf hatte. Und zwar ist das irgendwo das Wissen und Talente und das Können der Leute, also die Leute, es gibt Arschlöcher überall, es gibt gute Leute überall, also das ist alles so auf der ganzen Welt so gleichmäßig verteilt. So das Einzige, was nicht gleichmäßig verteilt ist, sind die Möglichkeiten und Chancen, die die Leute haben. So, und das ist das, was was ich jetzt über Bitcoin verstehe, warum das so ist. Woran das die ganze Zeit gelegen hat. Und das war für mich auch so ein richtig krasser Moment. Das war, weil ich irgendwie von klein auf immer gedacht habe, ey, es gibt Leute, die arbeiten so hart und so viel und haben dann weniger als Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen oder irgendwo in der Behörde sitzen, die eigentlich im Prinzip, wenn man da hingeht, man ärgert sich über deren Art, wie die arbeiten und alles. Und man denkt sich, warum klappt das alles für die alle so? Und es gibt Leute, die verdienen irgendwie bei noch einem gefährlichen Job, in dem sie, keine Ahnung, auf so ein Gerüst klettern müssen und was weiß ich, und der Chef gibt noch nicht mal einen Helm dazu oder so. Das sind alles so Sachen, die ich immer gesehen habe, und dann dachte ich mir so, warum ist das alles so ungleichmäßig? Und jetzt ist es so, dass das wieder über den Weg gelaufen ist, und jetzt verstehe ich auch, warum das so ist. Und ja, das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe, Leute. Und wie man sich krank meldet beim Arzt, wenn man angestellt ist. Das weiß ich auch noch. Das habe ich auch noch von damals.
Ja, ich hoffe, dass die aufkommenden Technologien, die Verbreitung dieser Ideen und von Bitcoin eben jetzt auch dazu führen werden, dass dieses Wissen viel mehr verbreitet wird. Ja, klar, es gab vor 50 Jahren noch nicht diese Kommunikationstechnologien, wie es es heute gibt. Und dann ist das Wissen aus den Hochschulen, was Mises erzählt hat oder so, es hat halt auch nur eine Handvoll Leute erreicht. Und dadurch, dass wir jetzt YouTube haben, wir haben Podcast, wir haben Twitter, kann jetzt jeder erreicht werden, ja. Und das wird, glaube ich, auch Bitcoin und auch die Idee der österreichischen Schule, die Theorien der österreichischen Schule eben verbreiten, sodass es eigentlich kein Zurück mehr gibt, jemals wieder so eine starke zentrale Institution zu errichten, glaube ich.
Ja, das wie heißt das? Gramsche Gesetz? Das Gute verdrängt das Schlechte, oder? Irgendwann ist das so, weil am Ende kommt dieses inflationäre Geldsystem nicht gegen einen Deflation, kommt's nicht gegen die Deflation an. Also gegen diese Technologien. Jeff Booth schreibt es auch in seinem Buch mit dieser exponentiellen Steigung, die wir aber wahrscheinlich auch aus anderen Büchern oder anderen Artikeln kennen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was da alles abgeht. Und durch dieses Internet, durch die ganzen Technologien, dass wir Informationen so hin und her schieben können und direkt Zugriff drauf haben, das wird uns noch ganz weit bringen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Unser Kopf ist dafür gar nicht geeignet, sich das vorzustellen. Und also da bin ich echt gespannt. Ich freue mich auch in dem Sinne auch auf die Zukunft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Auf jeden Fall. Ich habe mal das Buch Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge von Bill Bryson gelesen, und er geht dadurch durch ein Haus, ein Wohnhaus durch, und erklärt sozusagen die Geschichte der Technologien, die es im Haus gibt. Also von der Küche über Wohnzimmer, Toilette, Kanalisation, Dachstuhl und so, erklärt er eben, wie das sich alles entwickelt hat. Das fand ich auch mega spannend, gerade wenn man sich zum Beispiel für Technikgeschichte interessiert, wie eben zum Beispiel Salz eben die Mahlzeiten verändert hat oder Gewürze dann aus allen Herren Ländern kamen oder klar, dann die Informationstechnologie durch das Telefon oder die Elektrizität. Und ich glaube, jetzt sind wir halt wieder an so einem Punkt, wo so eine extreme neue Technologie in das Haus einzieht, sag ich mal, ja, und eben das Leben komplett verändert.
Du hast vorhin gesagt, mit Podcast, ne, es wird immer dezentraler. Das ist im Prinzip, das sind im Prinzip die Medien. Ich meine, wer guckt denn heute noch Fernsehen? Also es sei denn, man guckt irgendwie einen Film über das Internet, über Netflix oder so, über einen Streamingdienst. Ansonsten, wer guckt denn heutzutage noch irgendwie Fernsehen, die ARD, ZDF, RTL oder wie die ganze Rotze heißt da? Das guckt gar keiner mehr, weil man guckt sich schon, im Prinzip, dann geht man auf YouTube, dann kriegt man, der Algorithmus zeigt dir schon das, was dir gefällt im Prinzip. Das ist schon auf jeden, so auf Maß geschnitten. Aber parallel hast du dann aber auch, was dann YouTube auch ermöglicht, diesen Netzwerkeffekt, dass so viele verschiedene Arten von Content dann gezeigt werden kann. Also der Content geht gegen unendlich, würde ich sagen. Und das ist auch dann bei den Podcasts so, dass auch hier, das siehst du ja auch im Bitcoin-Space hier, also alles, was mit Bitcoin-Podcasts zu tun hat, das wächst ja extrem schnell. Und dann hast du ja wieder diese dezentrale Berichterstattung, dezentrale Meinungen oder beziehungsweise das sind diese Medien, die sich dann auch wieder dezentral abbilden.
Ja, ich glaube auch diese Idee, alle müssten in derselben Bubble leben, also alle müssten jetzt die Tagesschau sehen, das ist ein Konzept, das passt überhaupt nicht zu Menschen, weil jeder Mensch hat seine eigene Bubble und es war vor 200 Jahren so, wo halt jeder nur in seinem Dorf war und nicht rausgekommen ist und das wird jetzt halt, glaube ich, in Zukunft auch wieder so sein, dass jeder nicht regional gebunden ist, aber jeder kann jetzt wieder seine eigene Bubble aufbauen und das passt viel mehr zu Menschen, dass eben sich Bubblen auch nicht überschneiden und das auch nicht müssen. Also wer sagt denn, dass es gut wäre, wenn alle die Tagesschau schauen? So, das ist komplett irrelevant. Das reicht, wenn jeder seine Bubble hat und es dort friedlich zugeht.
Ein totalitärer Staat würde das begrüßen. Das ist ein, wenn alle nur das gleiche Programm schauen und im Prinzip, wenn du jetzt mal guckst, ne, wenn du mal Nachrichten guckst im Legacy-System, da hast du im Prinzip, also das ist ja teilweise erschreckend identisch sogar schon in dem, was sie sagen, dass da vielleicht, die sind so faul, die schreiben nicht mal verschiedene Versionen, die geben den allen den gleichen Text irgendwie und dann siehst du halt, ne? Ich war früher viel in Frankreich und da war das wirklich noch extremer, dass du gemerkt hast, die Medien, die Fernsehsender, die Nachrichtendienste, was für eine Partei, also was für eine politische Einstellung die hatten. Das konntest du richtig an den Berichten und das hat man da extrem gemerkt. Und hier ist es halt so, dass sich alles so genau gleich, also das ist ja schon Propaganda, ne, also würde ich sagen.
Ja, ich habe auch heute wieder einen Podcast gehört, wo es darum ging, wie denn das Wirtschaftswachstum jetzt ausfallen soll oder war oder keine Ahnung was. Und dann denke ich mir so, wer sagt denn, dass wir wachsen müssen? Wenn ich chillen will, will ich chillen, dann habe ich keinen Wachstumszwang. So, warum beschließt irgendein Wirtschaftsministerium oder irgendein anderes Institut, ob es jetzt gut oder schlecht ist, dass wir wachsen oder nicht wachsen, so, das ist so ein zentraler Gedanke.
Aber ist ja noch nicht mal ausgeschlossen, weil du kannst ja wirklich trotzdem wachsen, wenn du mal zulässt, dass man, guck mal, wenn man jetzt ständig irgendeinen Scheiß da finanziert als Regierung, immer too big to fail und so ein Kack, dann gehen die Ressourcen verloren. Und die kann man besser einsetzen. Wenn das da mal hingeht, wo es auch wirklich Sinn macht, dann hättest du wirklich da Entwicklung, wie zum Beispiel bei Solar, ne, was dann allen nützt. Aber nein, man muss dann immer das machen, was nur einem selber nützt. Und das ist halt das Problem. Und wenn wir davon wegkommen und aber ich bin zuversichtlich. Also ich denke, das wird in diese Richtung gehen. Und keine Ahnung, was wollte ich noch sagen jetzt? Hab ich ein bisschen Faden verloren.
Ja, ich meine, diese Idee, dass es etwas gibt, was
es wächst allen nützt. Es wächst trotzdem durch die Technologie, ne? Jetzt weiß ich wieder. Wächst trotzdem durch die Technologie und wir können dann trotzdem leben mit weniger Geld, was wir verdienen. Können wir vielleicht trotzdem irgendwie, dann haben wir mehr von, weil wir auf der einen Seite immer mehr produzieren für weniger Kosten. So, und das ist eigentlich der Effekt, der in Zukunft kommen könnte. Man könnte dieses inflationäre, ineffektive System den Laufpass geben. Ne? Aber dann sind ja nicht mehr diejenigen, die da mitbestimmen können, die daran profitieren.
Ja, die Idee, dass es so Institutionen gibt oder Strukturen gibt, die allen nützen, das ist aus meiner Sicht keine gute Idee. Also das Einzige, was allen nützt, ist Bitcoin.
Ja, aber ich meine, in dem Sinne, wenn du zum Beispiel Wissen, in Innovation, ja zum Beispiel auch in Innovation wie das Lightning oder so investierst, so das da es geht so viel Geld in irgendwelche Firmen, die sich einfach nur noch halten durch billige Kredite, ne, und durch irgendwelche Zuschüsse vom Staat, durch irgendwelche Subventionen und oder gerade im Bau, jetzt haben sie das abgeschafft mit den Zuschüssen, wie heißen die nochmal? Jetzt habe ich vergessen. Aber mit diesen Bauzuschüssen, diesen Energiedingern. Und jetzt haben sie es erstmal abgeschafft und jetzt haben sie es wieder aktiviert. Also da haben sie sich schnell umentschlossen, weil anscheinend hat man gleich gemerkt, die Leute wollen weniger bauen.
Surprise.
Surprise, surprise, wusste keiner.
Wer hätte das nur ahnen können?
Ja. So, Jacka, was sagt die Uhr? Er guckt schon.
Ja, die Uhr sagt, wir müssen langsam Feierabend machen.
Ja, sonst trinke ich mich hier noch unter den Tisch, ne? Deswegen.
Mal du und nicht dich, das ist auch.
Ja, ich könnte jetzt noch länger hier weiterquatschen. Das Thema ist wirklich extrem spannend. Vielleicht haben wir dich ja bald mal wieder.
Vielleicht bin ich Stammgast, ja.
Du bist sowieso schon Stammgast, aber jetzt schon Stammgast. Ich will niemanden, also das hört sich vielleicht jetzt an, so, du musst kommen oder so. Nein, Stammgast ist jeder, aber. Es ist alles freiwillig. Das ist wie bei Bitcoin. Der kann rein, raus, wann er möchte. Deswegen, also.
Aber er muss einfach, im Vorhinein muss er einfach seinen Meme-Ordner uns zeigen und dann schauen wir ja oder nein.
Genau. Bevor du nicht ein paar Memes frei, hergibst, also wir lassen uns da bestechen, aber nur mit Memes.
Hey, wenn ihr so eine Taverne aufmachen würdet, dann würde ich euch empfehlen, an den Wänden überall so Memes.
Ja, genau. Mhm. Wie früher diese alten Bars, wo so ganz viele alte Fotos immer gesammelt worden sind, hast du überall Memes von den Leuten, die dahin kommen.
Ja, jeder muss ein Meme mitbringen.
Ja, genau. Ey, das ist eine gute Idee. Lass dir das patentieren. Copyright drauf. Naja, nee, ich könnte echt hier noch stundenlang mit Leo und mit dir auch natürlich, Chaka, hier weiterquatschen. Das ist ein, wisst ihr auch. Aber ich glaube, wir müssen hier so langsam zum Schluss kommen. War super mega geil. Ich von meiner Seite bedanke mich schon mal. Chaka und dann Leo nochmal die letzten Worte und dann, ja, auf jeden Fall. Ah nee, Chaka, mach du das mit dem Feedback und so, das machst du besser.
Ja, Leo, von mir, ciao, jetzt mal. Für die Zuhörer, falls ihr Feedback zu dieser Folge habt, könnt ihr uns gerne auf Twitter anschreiben. Plebs Taverne ist der Twitter-Handle und alle, die in der heutigen Folge dabei waren, sind die Twitter-Handles ebenfalls in den Shownotes vorhanden. Dann lasst uns Bewertung da auf Spotify und Apple Podcast. Am besten logischerweise 5 Sterne. Ihr könnt aber auch nur 3 oder 1 geben, wenn ihr das nicht so gefallen hat, was wir heute gemacht haben. Wir hoffen nicht. Wir hoffen, ihr konntet euch ein Content bieten, das euch einen Mehrwert gegeben hat. Und wenn das wirklich der Fall ist, gibt es auch in den Shownotes einen Link, der heißt Plebs Donation. Da kommt ihr auf unsere Webseite plebstaverne.space und da könnt ihr dann über unseren BTC Pay Server einige Sets dalassen. Und wenn ihr so im Value for Value Bereich drin seid, in diesem Fieber, dann könnt ihr uns auch auf Breeze hören. Und dann gelangen die Sets direkt auf unsere Lightning Notes. Und jetzt Leo, das Schlusswort.
Das musst du nächstes Mal am Anfang sagen, dass die Leute bei Priest hören sollen.
Ja, wir möchten es nicht so fest chillen, weil wir machen es ja gerne und ja, wir wollen da nicht irgendwie 10 Minuten lang hier kannst du Sets uns geben und da bitte gute Bewertungen.
Das machen wir alles nicht am Schluss. Und Podcast.
Wir machen es aber auch am Schluss.
Nein, also. Aber was, dazu nochmal, also wir sind ja gegen Sponsoring. Also unsere Sponsoren sind die Zuhörer.
Deswegen. Ach so, ja, also kauft mein Buch. Hört meine Playlist und geht auf Fix Your Money.
Genau. Sehr gute Schlusswort. Also.
Aber keine Werbung.
Nee, das ist nur Dings für unterschwelliges Marketing gewesen. Nein.
Nee, hat super viel Spaß gemacht. Danke euch und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Danke dir und tschüss zusammen.
Ciao.
Ciao.